Eigentlich hatte ich heute gar keine Kindergeschichte dabei, aber jetzt sehe ich doch so viele Kinder, dass ich an die Kinder ein paar Fragen habe. Also eigentlich ist es eine ganz wichtige Frage voran und die soll auch meine Predigt einleiten. Habt ihr, keine schwierige Frage und ich frage euch danach auch nicht, was es war, habt ihr schon mal etwas getan, von dem ihr gewusst habt, dass es falsch ist? Also, dass entweder die Mama oder der Papa gesagt haben, mach das nicht und ihr habt es trotzdem getan. Ist euch das schon mal passiert? Die großen Kinder, die wissen es auch, ja. Gibt es ein Kind, das es noch nie gemacht hat, das sagen kann, ich habe immer getan, wovon ich wusste, dass es richtig ist und nie getan, was falsch ist? Nicht. So, ich habe jetzt einen Wunsch an euch und der heißt nicht, tut immer das Richtige. Nein, ich habe einen Wunsch für euch, der ist, ich wünsche euch, dass ihr euch immer sicher sein könnt, dass euch eure Eltern trotzdem lieb haben. Also auch wenn ihr was fürchterlich Schlimmes getan habt, dann hat das hoffentlich nichts mit der Liebe eurer Eltern zu euch zu tun. Dass ihr euch dessen immer gewiss sein könnt. Und das wird auch ein Teil meiner Predigt sein, der immer im Hinterkopf bleiben muss. Und deswegen merkt euch das alle gut, ihr Kinder Gottes. Ich habe eine ganze Predigtserie, wer sich noch erinnern kann, ich kann es selber fast nicht, ich habe nochmal nachgeschaut, 2017 habe ich das erste Mal, habe ich die erste Predigt drüber gehalten, über das Gebet. Angeregt von jemand, der hier vorne stand und gesagt hat, ich habe mir vorgenommen zu beten und habe gebetet, er wollte eine Stunde beten und nach 5 Minuten hat er festgestellt, dass eine Stunde extrem lang ist und ich gesagt habe, dem Mann kann ich helfen. Gebetsanliegen habe ich massig und ich weiß auch, wie er drankommt. So, und deswegen habe ich eine dreiteilige Predigt über das Gebet. Der erste Teil, den hatte ich eben 2017 gehalten. Da ging es um mich als ersten Anteil der Gebetsanliegen, die ich habe. So, und dann, bevor der zweite Teil, nämlich die anderen, kam, habe ich diese Serie unterbrochen, um mal die Dialogpartner in den Fokus zu rücken und habe da Gott als Dialogpartner, ja, ist ja der wichtigste Teil unseres Gebets, sage ich mal, beleuchtet, wie Gott eigentlich ist, also souverän, ist nicht unseren Handlungen unterliegen und unseren Wünschen, er ist mächtig, also solche Sachen haben wir da beleuchtet und ja, die letzte Predigt waren die anderen als mein Gebetsanliegen, was ich dafür beten kann, eben mit dem Blick darauf, dass nicht nur bei uns heute Gottesdienst stattfindet und wir hier, also zum Beispiel in meinem Gebetsanliegen, dass nicht ich nur für mich in dieser Predigt bete, sondern unter der Woche eben auch für alle anderen, die hier am Gottesdienst beteiligt sind, die irgendwas hier machen, dass es gut machen können und in dem Bewusstsein, dass ja wir nicht die einzige Kirche sind, sondern dass an diesem Wochenende viele Gottesdienste abgehalten werden, die ja auch alle den Segen und eben auch unsere Fürbitte brauchen. So, und jetzt wieder eine Unterbrechung, ein zweites Intermezzo. In diesem zweiten Intermezzo, ja, das ist jetzt ein bisschen anstrengend für euch vor allem, aber für mich auch, weil ich hier vorne stehe, mich zum einen auch in den Fokus stelle und auch, ja, weil ich jetzt so diese Aufgabe verspüre, über uns alle diese Beleuchtung herabregnen zu lassen. Wir sind nicht so gern im Fokus, also ihr wisst ja, der zweite Dialogpartner sind wir in diesem Gebet und wir stehen nicht so gern so nackt im Rampenlicht. Wenn wir die Bühne betreten, dann frisch aus der Maske, weiches Licht vertuscht unsere Falten und Runzeln Unsere Kleidung macht eine gute Figur. An der Stelle eine ganz kleine Insider-Geschichte. Ingrid und Evelyn Bütow haben Kostüm gemacht beim Theater und beim Film. Und denen ist es mal passiert, dass kurz vor einem Auftritt ein Kleid gerissen ist, ein Riss, fatal und in der Kürze bis zu dem Auftritt nicht zu nähen. Also das konnte man unmöglich auf die Schnelle hinkriegen. Und was sie dann gemacht haben, war ein Kunstgriff, das erste Mal, dass sowas wohl gemacht wurde. Sie haben ein Farbspray genommen und haben die Haut unten drunter mit der Farbe angesprüht, sodass der Riss nicht aufgefallen ist. Und das hat sie so animiert, dass sie viel mehr am Kostüm mit Farbe gemacht haben. So, und wenn jetzt die Damen so vor euch standen, wenn ich also jetzt bei den beiden im Kostüm vorher gewesen wäre, dann hätte mein ganzes Sakko hier einen kleinen schwarzen Schatten, ja, damit mein Bauch nicht so rauskommt, damit ich eine gute Figur für euch mache. War jetzt nicht so. So, das nur, also so kleine Betrügereien sind doch ganz okay. So, aber so ist es bei uns Christen nicht. Wir stehen im Licht Gottes und, Zitat, sein Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wo, Zitat Ende, wo der Ursprung unseres Handelns sitzt. Und somit finden unsere ganzen missglückten und ungelenkten Versuche, gut zu sein, auch den Weg ans Licht, genauso wie unsere vertuschten und als sozial getarnten schlechten Werke. Wenn wir ehrlich sind, da müssen wir zugeben, bei jeder schlechten Eigenschaft, da fällt uns sofort eine Schwester, ein Bruder ein, die oder der das betrifft. Zumindest mehr als uns. Und damit sind wir schon im Thema, so sind wir. Ich wäre gerne wie Nathan und würde euch diese Predigt vor diesem Hintergrund halten, dass es euch gar nicht betrifft. Ich glaube, da habe ich schon mal ganz schlecht angefangen. Auch würde ich es gerne machen wie so Karikaturisten. Ja? Die schaffen es mit drei kleinen Strichen, jemanden zum Zeichnen und jeder, der den kennt, sagt sofort, ja, das ist der. Es sind nur ein paar Striche und der, den es betrifft, der kann vielleicht so sagen, ja, das ist auch ein Stück weit mein Charakter und kann hoffentlich darüber schmunzeln, weil die Fehler so nett überzeichnet sind, ja. Ja, Sie machen das mit ein paar Strichen und Andeutungen. Jedes meiner Behauptungen, die ich euch gleich vorstelle, ist vielleicht so ein Strich und bei manchen könnt ihr euch vielleicht sehen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gnädig mit mir und schmunzelt über den ein oder anderen Strich, den ich zeichne und erkennt darin auch euren Fehler. Oder ihr seht darüber hinweg und sagt, naja, das bin ich nicht, da hat er mich nicht getroffen. So, nun meine Behauptungen. Wir wissen nicht, was gut für uns ist. Wir sind gewohnt, nicht ehrlich zu sein. Wir sind überheblich. Wir sind Wichtigtuer. Wir kennen Gott nicht. Wir sind voll von Vorurteilen über Gott. Wir wollen nicht mehr nachdenken. Wir wissen nicht, was Gott von uns will. Unsere Beziehung zu Gott ist uns nicht besonders wichtig. So, ich habe es Behauptungen genannt, klingt schöner, eigentlich sind es knallhart Vorwürfe. Und ich beginne jetzt, uns der Reihe nach zu überführen, aber bevor ich das mache, möchte ich noch einen Text voranstellen, den ihr die ganze Predigt über im Gedächtnis behalten müsst, sodass der über dieser ganzen Predigt steht und meine Kindergeschichte hat es oder meine Fragen an die Kinder hat es schon eingeleitet. Er steht in Römer 6 und dort im Vers 10, ich lese ihn aus der Übersetzung von Albrecht. Denn sind wir als Gottes Feinde, versöhnt worden mit Gott durch seines Sohnes Tod, wie viel mehr werden wir als Versöhnte Rettung finden durch sein Leben? Und behalte das im Gedächtnis, es muss verbunden werden mit der ganzen Predigt. Und es soll helfen, uns helfen, Fehler zugeben zu können und sie nicht abzustreiten. Und es soll uns auch helfen, wenn wir diese Fehler sehen, dass wir nicht in Depression fallen, weil wir so schlecht sind, sondern uns bemühen, uns zu ändern und uns von Gott zurechtweisen zu lassen und hinzuwenden wieder zu Gott und uns seiner Liebe gewiss zu sein. Wir wissen nicht, was gut für uns ist. Naja gut, ich glaube, das kann man schnell abhaken. Wir sind da, glaube ich, wie Jugendliche, die sich was in den Kopf gesetzt haben und gar nicht wissen, was daraus entsteht. Ganz eindrucksvoll macht es der Hiskia deutlich. Der wollte einfach nur länger leben. Und in diesem Wunsch, da geht er so weit, dass er vor Gott sich stellt und gegenrechnet, was er im Volk, in puncto Religion, alles Tolles erreicht hat. Und damit setzt er durch, dass Gott sagt, okay, ich lasse dich länger leben. Und was dazu führte dann, dass es nachhaltig Krieg im Volk Gottes gab. Dankbar sein für das Leid. Der Paulus, der empfiehlt es ja im Römer 5, Vers 3. An einer anderen Stelle, da sagt er, seid alle Zeit dankbar. Das kriegen wir hin. Gibt ja in allen schweren Zeiten auch irgendwas, worauf man schauen kann, was doch noch schön ist. Also ich habe diese Woche Wasser aus dem Keller geschöpft und ich war dankbar, dass es nur in zwei Räumen war und nur ein paar Zentimeter und dass ich nicht alles rausräumen habe müssen. Unser Nachbar, der kam von Passau, von seinen Schwiegereltern, da steht es bis zum Erdgeschoss und da noch 5 Zentimeter. Da kann man dankbar sein. Aber dankbar fürs Leid direkt, das ist schon Königsdisziplin. Aber wenn wir denken, Erziehung ist ja auch Leid. Das ist immer Einschränkung, das ist immer fürchterlich. Wenn ich was nicht tun darf, was ich tun will, und die Eltern halten dann unter Umständen, naja gut, können ja auch an vielen Stellen den Daumen drauf. Es ist nicht angenehm, es ist Leid. Aber als Erwachsene wissen wir, dass dieses Leid ja einen positiven Zweck hatte. Und ich fand das so toll, dass meine dreijährige Nichte, also damals dreijährig, gesagt hat, Mama, danke, dass du mich so erziehst und ich so sein kann, wie du das willst. Ich meine, die hatte große Probleme mit meiner Schwester und hat immer sehr viel dagegen gedrückt, aber sie war trotzdem immer dankbar für dieses Leid, das ihr zugefügt worden ist. Vielleicht kann man Leid auch aus dieser Sicht sehen. Aber, naja, wir wissen halt nicht, was gut für uns ist. Und das ist schon ein Grundproblem. So, wir sind gewohnt, nicht ehrlich zu sein. Naja, da können wir schon mehr in medias res gehen, das ist unangenehm. Ich glaube, das ist zum guten Teil Problem unserer postfaktischen Zeit. Zuerst war die Aufklärung, jetzt haben wir die Verklärung. Wir brauchen die Realität nicht mehr. Ein altes Beispiel, das sich schon länger hinzieht, das ist Diskriminierung. Wir wollen nicht mehr Neger sagen, das ist abwertend, deswegen haben wir Schwarzer gesagt. Aber inzwischen sind wir vom Schwarzen zum Farbigen, dann zum maximal pigmentierten Afroamerikaner, selbst wenn er Melanesier ist und in Deutschland lebt. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei POC, Person of Color. Und ich frage mich, ob diese ganze Geschichte nicht erheblich diskriminierender ist, als hätten wir es einfach beim Schwarzen belassen. Und Ulrich Ammon, ein Linguist, empfiehlt in einem Interview mit Focus, Zitat, am besten man befragt die betreffende Person, was für sie in Ordnung ist, Zitat Ende. Aus einem Artikel aus dem Focus, schwarzer, farbiger, Afrodeutscher, so reden sie Klartext, ohne zu Diskriminierung. Was aber, wenn der Schwarze nun Rollstuhlfahrer ist und sich doch lieber als Frau sehen würde. Und wir legen unseren Fokus so sehr auf die Worte, dass wir gar nicht mehr im Fokus haben, dass unser Verhalten viel diskriminierender ist als unsere Wortwahl. Ich habe in einem Gespräch über so ein Thema auch gesagt, ich sehe da gar nicht, wer in der Hinsicht vor mir steht. Und das ist mir schwer angekreidet worden, weil gesagt worden ist, du musst doch dem Behinderten besonders helfen. Dann sage ich, wieso? Wir sind doch alle behindert und wo Hilfe nötig ist, da ist sie nötig. Und da mache ich doch keinen Unterschied, ob jemand irgendwie eine Behinderung hat, ob jemand eine Frau oder ein Mann ist. Einer alten Dame muss ich nicht unbedingt über die Straße helfen, vor allem wenn sie da gar nicht hin will. Weil wir sind so voll von unserem unehrlichen Verhalten, weil wir dem anderen gar nicht mehr ehrlich gegenüberstehen können. In unseren Familien, den zweitkleinsten Zellen unseres Daseins, ist diese Unehrlichkeit auch angekommen. Weil wir den anderen nicht belasten wollen, dürfen wir ihm nicht sagen, was uns an ihm stört. Und es geht so weit, dass wir uns zurücknehmen in unserem Privatleben, bis wir explodieren, weil wir es nicht mehr aushalten. Und dann wirklich über so ein Thema zu reden, halte ich für ausgeschlossen. Aber wir sind so sehr von unseren Gefühlen und von dem, was in unserer Gesellschaft heute vorgaukelt, was richtig wäre, gefangen, dass wir gar nicht mehr ehrlich sein können. Und wir bekommen als gut und richtig vorgegaukelt mit an sich wahren Behauptungen, man muss doch Rücksicht auf die Gefühle des anderen nehmen, dass es so weit geht, dass ich sage, ich kann meinem Kind nichts verbieten, weil ich es doch lieb habe. Ich habe kein Kind. Aber ich glaube nicht, dass das zu einem Kind führt, das zufrieden ist. Und das sehe ich auch in meiner Umgebung. Kinder, die gar keine Einschränkungen haben, das sind die unzufriedensten Menschen. Jetzt kann jemand sagen, so wie du dir das vorstellst, da ist es heute nicht mehr machbar, da ist es nicht mehr möglich. Die Gesellschaft hat sich verändert, ich kann meiner Kollegin nicht sagen, wie ich ihre Frisur finde. Zu diesem Thema, die Gesellschaft hat sich verändert, sage ich ziemlich am Ende meiner Predigt noch was, weil sich das auf mehrere unserer Anklagen bezieht. Wir sind überheblich. Ich habe immer wieder gehört, wir Adventisten könnten die Bibel am besten auslegen. Entschuldigt, dass ich da grinsen muss. A, nö, können wir nicht. Ich glaube, das kann keiner. Und B, ist es denn wirklich wichtig, die Bibel am besten auszulegen? Also die Frage ist doch, will ich der sein, der die Bibel richtig versteht, oder will ich der sein, der zu Gott eine Beziehung hat? Dazu ist es durchaus wichtig, in der Bibel zu lesen, um zu verstehen, wer Gott ist. James Cameron lässt in Avatar, in dem ersten Teil, Moat zu Jack Sully sagen, es ist nicht leicht, ein Gefäß zu füllen, das bereits voll ist. Wir sind oft so damit beschäftigt, anderen zu sagen, wie Christentum funktioniert und wie ein Christ sein soll und wie Bibel zu sehen ist, dass wir gar nicht sehen, dass uns Gott in unserem Nächsten begegnet und etwas zu uns zu sagen hat. Wir sind Wichtigtuer. Wenn bei uns der Ernennungsausschuss Ämter belegen soll, dann kommt es zuweilen mal vor, das ist mir auch schon mal gesagt worden, kannst du dir nicht vorstellen, dass der Heilige Geist dir dann die Gabe gibt, auf meine Antwort, ich sehe mich da überhaupt nicht, das kann ich nicht, ich bin kein Diakon. Ich kann mit manchen Geschwistern vielleicht gut umgehen, aber ich bin definitiv kein guter Diakon. Lasst es jemand machen, der das kann. Und meine Antwort auf diese Frage ist, kannst du dir denn vorstellen, dass der Geist schon über einen anderen gekommen ist und der das machen kann? Ich bin nicht so wichtig, dass ich alles tun können muss. Und ich muss nicht den Geist zwingen, zu mir zu kommen, dass ich was tun kann. Und das muss auch der Ernennungsausschuss nicht tun. Und die zweite Begegnung, du machst es nicht für Menschen, sondern für Gott. Wie überheblich ist dieser Satz? Kann ich denn überhaupt irgendetwas für Gott machen? Die Martha kocht richtig auf. Die tut was für die Gesellschaft und die schaut, dass Jesus sich wohlfühlt. Jesus, der 5000 speiste. Da frage ich mich, was kann die Martha denn eigentlich wirklich für Jesus tun? Was kann ich denn für Gott tun? Ich mache es nur für Menschen. Ich mache es nur für mich und ich mache es nur für dich. Wir kennen Gott nicht. Ich glaube, wir haben niemanden mehr, der uns Gott zeigt. In unserer Lektion war das auch ein kleines Thema heute nebenbei, dass es nicht mehr attraktiv ist, die Bibel zu lesen. Und ich glaube, da sind wir Christen dran maßgeblich beteiligt. Wir haben kein Leben, das zeigt, wie wundervoll der Kontakt zu Gott sein kann. Wie wir aufleben, kann keiner erkennen. Die Menschen sehen nicht, dass wir uns mit Gott beschäftigen oder sie sehen es zu wenig. Und ich glaube, wir können es auch gar nicht mehr so richtig weitergeben. Wir lassen uns in dieses Eckchen drängen, dass man glauben, ja, das ist sowas, das kann man machen oder man macht es nicht. Und deswegen können wir Gott auch nicht mehr kennenlernen, weil wir keine Erfahrungen mehr machen. Erfahrungen kann ich nämlich nur machen, wenn ich nicht alles relativiere. Du kannst Bach nicht verstehen, wenn du niemanden hast, der ihn dir vermittelt. Und das, glaube ich, ist unserem Kunstunterricht und den Medien geschuldet. Wir lernen es nicht mehr. Und unserem Religionsunterricht ist es geschuldet, dass wir Gott nicht kennen. Mein Schwager hat einen Klassenkameraden in seiner Klasse gehabt, der einen Musiker gekannt hat. Und an einem Tag hat der Musiklehrer dazu aufgerufen, man soll doch mal von der Musik, die man so hört, was bringen, um den Jugendlichen zu zeigen, dass viel mehr Tiefe in der Musik steckt, als die Jugendlichen vermuten. Und der Kollege hat eben einen Musiktitel von dem Künstler mitgebracht und der Lehrer hat das analysiert und hat die Bedeutung, die tiefere, herausgehoben. Und mit dieser Interpretation ist der Schulkollege natürlich dann zu dem Künstler gegangen und der hat gesagt, na, das habe ich mir nicht gedacht. Ja, das kann man draus machen. So, das will zeigen, was hat der Musiklehrer falsch gemacht? Der hat sich nicht mit dem Künstler beschäftigt. Ich muss mich mit Gott beschäftigen, damit ich die Bibel verstehe. Ich muss mich mit Bach beschäftigen, damit ich verstehe, warum. Wir sind voll von Vorurteilen. Ja, gut, eine logische Folge. Hiobs Freunde haben sich ein Bild von Gott gemacht. Naja, das war Art of the State. Das war damals das Bild, das man von Gott hatte. Wem es gut geht, der wird gesegnet. Weil er was Gutes tut. Wem schlecht geht, der kann nur einen Fehler gemacht haben. Hiob, denk mal nach. Du musst irgendwas falsch gemacht haben. Keiner wird von Gott gestraft. In den Reden danach wird deutlich, so ist es ja gar nicht. Also, das hat ja auch da zu dieser Zeit gar nicht gestimmt. Auch da hat es schlechte Menschen gegeben, denen es gut gegangen ist. Wie kommen die Freunde von Hiob sowas zu behaupten? Das ist ein Vorurteil. Das hat ganz gut in ihr Schema gepasst und deswegen knallen sie das Hiob vor den Latz, ohne zu wissen, wer Gott wirklich ist. Gleich das nächste, wir wollen nicht mehr nachdenken. Grüße an alle. Danke für alles. Ist es nicht ein bisschen einfach? Manchmal mache ich mir den Scherz, wenn jemand sagt, ja, Grüße zurück. Ach so, willst du sie nicht? Okay, ich nehme sie wieder mit. Wir wollen gar nicht mehr nachdenken über das, was wir sagen und was es ausdrückt. Wir hauen es einfach raus. Wir sind, entschuldigt, wenn ich das jetzt mal so hinhaue, wir sind einfach zu dumm. Liegt an unserem Lebensstil. Wir streben nicht mehr nach Höherem. Es reichen einfache Sachen. Wir wollen uns mit komplexen, komplizierten Sachen eigentlich gar nicht mehr auseinandersetzen. In tiefgründigen Reimen mit einer schönen, komplexen Melodie beten wir nicht. Ich sage, ja gut, kann ich nicht. Ich kann mich nicht hinsetzen und mein Gebet in Reimform bringen, habe ich nicht drauf. Ja, warum? Drücke ich da Gott nicht ein bisschen runter, indem dass ich sage, ja Gott, du hast mir die Gabe nicht gegeben und frage mich, habe ich es eigentlich schon mal versucht? Habe ich eigentlich schon mal so viel Zeit in mein Gebet gelegt und mal probiert, das in Gedichtform zu reimen, nur um zu unterstreichen, wie dankbar ich eigentlich wirklich bin? Es ist ja schon ein Unterschied, ob jemand zu mir kommt und sagt, ja, danke. Oder ob er sagt, Mensch, das finde ich so toll. Ich habe das und das damit gemacht und das hat mir so gut getan, als ich das benutzt habe. Ich fand es so faszinierend und es schaut auch noch so toll aus. Das ist doch ein anderer Dank. Und Hiob wird oft als Parabel gesehen, weil es in einer poetischen Form dargestellt wird. Unter anderem. Und ich frage mich, kann es nicht ein besonderer Dank sein, dass jemand diese Geschichte so ausdrückt, dass nochmal extra hervorgehoben wird, wie groß Gott tatsächlich ist. Ein dummer Mensch langweilt sich beim Gespräch mit einem Hochintelligenten. Und ich glaube, so geht es uns oft auch im Gespräch mit Gott und im Lesen der Bibel. Und sodass wir nicht verstehen, was darin steht. Ich kann Schillers Glocke auswendig lernen, aber nicht verstehen, wie sich die Verse ineinander ranken, was tatsächlich praktische Anleitung zum Glockengießen ist und was meine Beziehung zu Gott betrifft. Wir wissen nicht, was Gott von uns will. Wir Christen gehen in den Gottesdienst, weil wir dort nette Menschen treffen, weil wir dort reingeboren wurden, weil die Stimmung so toll ist. Naja, irgendwas Religiöses muss man ja tun. Jesu Gebet bei Lazarus, das geschah mit Vollmacht und Dank. Wenn Jesus sagt, Lazarus, komm heraus, sagt er vorher, danke Gott, dass du mich erhört hast. Er hat offensichtlich, steht nicht in der Bibel, aber vorher schon mit Gott darüber geredet und er hat gewusst, was er zu tun hatte. Ich finde es so spannend. Auch der David auf der einen Seite, 1. Samuel 21, 12 bis 14, da seht ihr eine Geschichte, wo er vor einem König steht, Angst hat und sich dann, naja, sein Speichel so in den Bart laufen lässt und sich wahnsinnig stellt. und betrügt damit. Er macht eigentlich nichts anderes als der Abraham, als er vor Abimelech steht, vor dem Ägypterkönig. Er macht es zweimal, da sagt er, naja, ist ein kleiner Trick, meine Halbschwester, der Fokus ist schon gut. Da sage ich lieber nicht, dass sie meine Frau ist. Und bei beiden wird das ganz unterschiedlich bewertet. Ihr könnt dann im Psalm 34 nachlesen, wie David dankt und das als Segen von Gott empfunden hat, dass er aus dieser Situation rausgekommen ist, während Abraham zum Vorwurf wird, dass er zu diesem Trick greift und, naja, irgendwas weglässt oder irgendwas vortäuscht, was so nicht ist. Wann ist was angebracht? Wann ist was gut? Und was für mich gut ist, muss für den anderen nicht auch gut sein. Und was für mich richtig ist, muss für dich noch lange nicht richtig sein. Aber kann ich dir damit verbieten, etwas zu tun, was für mich falsch ist? Warum wissen wir nichts? Beim Lesen in der Schrift fällt mir Daniels Fokus auf. Daniel 9, da reflektiert Daniel über Jeremia 29 und Zacharia 1. Naja, und liest es, dann schaut er auf die Uhr und sagt, Moment mal, 536 vor Christus, 606 sind wir ins Exil gekommen, rechne, das sind jetzt die 70 Jahre bald um. Müssen wir da was machen? Läuft da alles von alleine? Und er betet und fastet und bekennt die Schuld des Volks? Wir schauen auch auf die Uhr. Endzeit? Wo bleibt der Regen? Oh ja, der wird schon kommen. Und damit komme ich zu meiner letzten und schwerwiegendsten Anklage gegen uns. Unsere Beziehung zu Gott ist uns nicht besonders wichtig. Versagen tut uns auch nicht weh. Wir sagen, wenn was anderes wichtiger ist, dann ist es schon okay. Also, Jesus ist ja für uns gestorben und wenn ich keine Arbeit finde, ohne dass ich Sabbat arbeite, dann wird Gott schon einsehen, dass das nicht anders gegangen ist. Oder wenn ich jetzt da nicht lüge, dann ist der Kunde weg und das ist mein Hauptkunde. Wie soll mein Geschäft da weitergehen? Wie wichtig ist uns unsere Beziehung zu Gott? Denkt an die Zeit, an der ihr in der verliebt wart. Wie fad ist die Zeit alleine und wie sehr sehnt man sich nach der nächsten Begegnung. Jede Stunde ist Leid ohne der Partnerin, ohne den Partner. Und jetzt überlegt mir, wie es mir geht, die ich den oder die ihr, in die ihr verliebt wart oder seid, gar nicht kennt. Das ist mir so egal, dass ich die nicht kenne. Ich habe keine Beziehung zu ihr. Es ist eine Person, die ich nicht kenne. Stört es mich, dass die weg ist? Was macht die Ehe wirklich aus? Dass ihr einen Trauschein habt oder eure Beziehung zueinander? Euer Verhalten untereinander. Wenn das, was ich Glaube nenne, keine Frucht trägt, Gott mein Leben nirgendwo beeinflusst, nirgendwo verändert, ich mich nicht darum schere, was er von mir persönlich möchte, kann es dann wirklich Glaube sein? Wenn meine letzte intensive Begegnung mit Gott eine Woche her ist, ist es dann eine gute Ehe? Funktioniert es auf Dauer? Sehne ich mich nach der Begegnung mit Gott genauso oder kenne ich ihn einfach nur zu wenig? Und an der Stelle, da sehen wir Adventisten natürlich gleich schon wieder den erhobenen Zeigefinger. Du musst mehr in der Bibel lesen. öfter beten, in der Predigt konzentrierter sein. Aber das will ich nicht. Naja, also in der Predigt dürft ihr ruhig konzentriert sein. Es soll kein Zeigefinger sein, sondern eine ehrliche, nüchterne Bestandsaufnahme. Kein schlechtes Gewissen, sondern die Freude daran, meine Beziehung zu vertiefen. Gott soll die Triebfeder sein, aber wie komme ich dazu? Wie kann ich Gott tatsächlich so kennenlernen, dass ich an ihm meine Freude habe? Und jetzt komme ich zu dieser Ausrede, das macht man nicht mehr so. Ein Prediger hat mal gesagt, ich habe mich jetzt von meiner Frau scheiden lassen und habe jetzt eine neue Freundin. Ihr müsst es in geschwisterlicher Liebe akzeptieren. Gegen den Zeitgeist sagt Gott zu Israel in 3. Mose 18, Verse 1 bis 5, folgt nicht den Verhaltensweisen der Ägypter, von denen ich euch befreit habe, und auch nicht denen der Kanaaniter, deren Land ich euch geben werde. Und er schließt ab mit Ich bin, der ist, sich nicht verändert, der Seiende. Das, was er damals gesagt hat, gilt immer noch. Lasst euch nicht von dem beeindrucken, was ihr früher mal gemacht habt, wer ihr früher mal wart, was früher üblich wart. Folgt eurer Erkenntnis und lasst euch auch nicht davon beeinflussen, was heute üblich ist, sondern überlegt, wie ihr mir nahe kommt. Warum habe ich uns so beleuchtet? Wir sind lau und deshalb will Gott uns nicht haben. Aber das muss nicht so bleiben. Es klingt schon vorprogrammiert, wenn der, der nur ein Talent bekommt, sagt, na, das war ja von Anfang an klar. Du bist ungerecht, du bist hart. Das war ja von vornherein klar, dass ich dir nicht recht sein kann. Aber es stimmt nicht. Gott gibt jedem seine Talente. Gott gibt jedem die Möglichkeit, die er nutzen kann und soll. Und ein Verfehlen, eine Fehlinvestition, behaupte ich, ist nicht schlimm. David hat große Fehler gemacht, Abraham hat Fehler gemacht, viele haben Fehler gemacht. David und Abraham werden als Freunde bezeichnet. Ich kündige doch die Freundschaft nicht auf, bloß weil einer einmal einen Fehler macht. Ich gebe doch mein Kind nicht weg, bloß weil es einmal was falsch gemacht hat. Und wenn du Paulus zitierst, der Glaube an Jesus rette, dann sieh dir das Leben des Paulus an, damit auch dein Glaube dich retten kann. Ich bin überzeugt davon, wollen wir unsere Beziehung zu Gott in Ordnung bringen, das mit einem Bittgebet anfängt. Wir müssen uns wieder die Augen öffnen lassen, wie interessant Gottes Wort ist, wie herausfordernd es ist, uns und unseren Mitmenschen gegenüber wollen wir ehrlich sein, ohne sie zu beleidigen. Wie viel Liebe Gott in seiner Schöpfung, in seinem Wort, in seiner Gnade uns gegenüber gelegt hat, wollen wir viel besser erkennen. Amen. Großer Schöpfer, allmächtiger Gott, liebender Vater, wir danken dir, dass du uns in deiner Güte betrachtest, all unsere Fehler vor deiner Gnade stehen und wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen dich sehen, wie du bist, zunehmend und immer näher zu dir kommen. Wir wollen unsere Fehler nicht vertuschen, sondern vor dich legen. Und wir wollen deine Gnade auch erleben in unserem Leben. Wir wollen deine Größe sehen in unserem Leben, dass wir wieder jubeln und uns freuen, zu dir zu gehören, deine Kinder zu sein. dass wir begeistert sind von deiner Schöpfung, von all dem, was du so wunderbar gemacht hast, von deiner Beziehung zu uns, der Liebe, die wir erfahren dürfen, von deiner Größe, die dich von oben zu uns bringt. Dass wir weitergeben können, was uns bewegt, sodass die Menschen erkennen, wir sind deine Kinder und es lohnt sich. Wir bitten dich, behüte du uns in all unseren Gedanken, dass wir unsere Mitmenschen nicht überfordern, dass wir dich auch in unseren Mitmenschen erleben, wo sie uns etwas zu sagen haben von dir. Dass unser Bild von dir komplett wird und wir uns nicht daran stoßen, dass du einem jeden anders begegnest. Wir danken dir, dass du uns hilfst und nicht alleine lässt. Und bitten dich, bleib du bei uns, behüte du uns. Als Gemeinde hier vor Ort und jeden Einzelnen. Amen.